Willkommen, liebe Zuhörer, zur Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Mit Pater Klaus Einsle, Mitglied der katholischen Ordensgemeinschaft Legionäre Christi, denken wir heute darüber nach, wie wir als Christen dem auferstandenen Jesus überhaupt begegnen können. Das, was wir an Ostern feiern, der Sieg des Lebens über den Tod, können wir im Alltag häufig nur mit Mühe annehmen und auf das eigene Leben beziehen. Viele Menschen, die am Glauben zweifeln und müde geworden sind, sagen oft, dass das Leben für die Menschen, die Jesus auf Erden begegnet sind, wohl viel einfacher war als für uns. Sie mussten nicht an etwas oder jemanden glauben, der fern ist, der vielleicht irgendwo im Himmel auf uns wartet, aber im Alltag niemals persönlich bei uns ist. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir in der Tat, dass Christus zu Rechten des Vaters sitzt. Aber die katholische Kirche lehrt uns auch, dass Christus trotzdem in seiner Kirche mitten unter uns handelt und greifbar nahe bleibt. Im Katechismus der katholischen Kirche handelt der Abschnitt von Nummer 1084 bis 1090 vom verherrlichten Christus und seiner bleibenden Beziehung zu uns Menschen. Pater Klaus Einsle wird uns heute helfen, diese Lehraussagen besser zu verstehen. Pater Klaus Einsle ist uns heute aus Düsseldorf verbunden, wo er derzeit lebt. Er ist seit 2001 Priester und seit Herbst 2009 Regionaldirektor des Regnum Christi im Großraum Rhein und Westfalen. Ganz herzlich begrüße ich Sie, Pater Klaus, zu dieser Sendung.
Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sein dürfen.
Pater Klaus, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Sie haben gerade gesagt, dass es damals wahrscheinlich viel einfacher war, an Christus zu glauben, als das heute der Fall ist. Und das denken wir uns natürlich so, aber man muss ja auch einmal zurückdenken und sagen, aber damals war das ein minimaler Kreis, der wirklich Christus erlebt hat. Es waren ja die Jünger, es waren einige Menschen, die Jesus hin und wieder gesehen haben, der hat gepredigt und dann war das Ganze vorbei. Sie haben natürlich diese direkte Erfahrung gehabt, das mag stimmen, aber wir haben heute doch einen sehr großen Vorteil diesen Menschen gegenüber. Und den möchte ich heute ein bisschen erleuchten und erklären. Ich muss sagen, dass dieses Thema der Liturgie für mich persönlich ganz besonders wichtig ist und dass ich mir meinen geistlichen Weg, meinen Weg in der Kirche und auch meine Berufung zum Priestertum ohne ein völlig erneuertes Verständnis der Liturgie überhaupt nicht vorstellen könnte. Ich war damals in meiner Jugend ein normalgläubiger, junger Alltagskatholik, der am Sonntag in die Messe gegangen ist, aber seinen Glauben nicht sehr gut kannte. Und eines Tages, als ich dann ein bisschen interessierter wurde, nahm ich an einer Begegnung von Jugendlichen teil und da sprachen wir über diesen Gedanken der Liturgie. Wir saßen in einem Kreis und ein junger Mann sprach über die Eucharistie und das katholische Eucharistieverständnis, nämlich, dass wir glauben, dass Jesus wirklich in der Eucharistie da ist. Und damals, als dieser junge Mann das sagte, musste ich laut auflachen und habe ihm auch eindeutig widersprochen. Denn ich dachte, das kann ja gar nicht sein, das ist ja nur ein Symbol. Es ist ja klar, dass Jesus nicht in einem Stück Brot da sein kann. Und doch langsam hat sich mein Verständnis der Eucharistie verändert. Ich habe dann Diskussionen geführt, Bücher gelesen und habe gemerkt, da steckt ja wirklich etwas dahinter. Und damit hat sich mein ganzes Verständnis auch von Kirche und von Liturgie und von Glaube überhaupt verändert. So dass ich sagen muss, ohne dieses richtige Verständnis von Liturgie macht der Glaube meiner Meinung nach in der katholischen Kirche wenig Sinn. So möchte ich gern anfangen, ein bisschen einen Blick auf das Leben Jesu zu werfen. Die Menschwerdung. Zuerst einmal müssen wir uns fragen, wer ist es eigentlich, der da Mensch wird? Und da haben wir schon den ersten großen Stolperstein, über den ich auch schon nicht selber gestolpert bin, aber doch von manchen Leuten Widerstand bekommen habe. Denn wir Christen wissen und glauben, dass Jesus nicht nur ein besonderer Mensch ist, sondern Gott, der Menschengestalt angenommen hat. Johannes spricht in seinem Evangelium im Prolog darüber, dass im Anfang das Wort war, der Logos. Und dieses Wort, so sagt er, war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden. Wir müssen also festhalten, es ist Gott, der Mensch geworden ist in der Person Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Und wozu ist er gekommen? Wir lesen das in der Heiligen Schrift. Einerseits sagt er, um den Willen seines Vaters zu tun. Andererseits wird er verheißen, um sein Volk von den Sünden zu befreien. Und er wird Mensch, weil er den Vater liebt. Und wir wissen, dass Christus diesen höchsten Liebesbeweis für uns Menschen und auch für seinen Vater Gott im Himmel dadurch gezeigt hat, dass er uns erlöst hat. Er hat unsere Sünden am Kreuz vernichtet. Wir können uns das durchaus ein bisschen bildlich vorstellen, wenngleich das natürlich die tiefere Realität bedeuten soll, wie Christus die ganzen Sünden aller Menschen, aller Zeiten, derer, die schon begangen worden sind und derer, die erst kommen werden, an diesem Tag auf sich nimmt, sozusagen in sich hineinnimmt. Und Paulus hat ein ganz starkes Wort dafür. Er sagt, er ist selber zur Sünde geworden. Also dieser Christus, der die ganze Sünde der Menschheit, auch deine und meine, die wir jeden Tag begehen, auf sich nimmt, um uns davon zu befreien, der geht ans Kreuz, lässt sich, der selber Sünde geworden ist, ans Kreuz schlagen und stirbt. Und mit ihm, denn er ist ja die Sünde geworden, stirbt auch unsere Sünde. Das heißt, am Kreuz zeigt Jesus am meisten, wie sehr er uns Menschen und seinen Vater liebt. Er vernichtet unsere Sünde, damit wir frei sein können, damit wir erlöst sein können. Und er zeigt seinem Vater diese Liebe und den Gehorsam, den wir Menschen ihm verweigert haben. Das heißt, am Kreuzesopfer, am Kreuzestod, am Kreuz kondensiert und fokussiert sich die ganze Botschaft Gottes. Ihr seid in Sünde gefangen, aber ich liebe euch so sehr, dass ich komme, um euch diese Sünde wegzunehmen, euch zu befreien, damit ihr wieder ein erlöstes, ein glückliches Leben leben könnt. Und daher kennen wir solche Worte wie Erlösung, Hoffnung, das ewige Leben, Freude, Vergebung, Heil, Glorie, Liebe und Hingabe. Alles zentriert sich an diesem Tag. Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, damit wir leben können. Aber wie ich schon in der Einleitung sagte, damals haben das nur ganz wenige Menschen mitbekommen. Und das war für Christus nicht annehmbar. Sondern er wollte das, was man damals fühlen, sehen und greifen konnte, so wie Johannes das sagt, wir haben gesehen und erlebt, was passiert ist, mit eigenen Augen und Händen. Das wollte er auch den Menschen aller Zeiten schenken. Er wollte eben nicht das tun, was ihm viele Menschen vorwerfen, weit weg da oben im Himmel auf einem Thron zu sitzen und so weit weg von unserem Alltag zu sein, von unseren täglichen Problemen. Genau das hat ihm seine Liebe verboten. Er konnte nicht einfach gehen und uns alleine lassen. Und deshalb, weil er bei jedem Menschen auf der ganzen Welt, an jedem Ort, zu jeder Zeit da sein wollte, weil er wollte, dass wir alle seine Gegenwart erfahren können, hat er etwas erfunden. Wir nennen das die Sakramente oder auch die Liturgie. Was bedeutet das? Was ist Liturgie? Um es Jugendlichen zu erklären, und ich traue mich einfach mal heute auch, dieses Bild zu nehmen, wenn es vielleicht auch ein bisschen salopp klingt, ist ein wenig wie eine Zeitmaschine. In einer Zeitmaschine, die es natürlich so nicht gibt, aber wir doch aus Filmen kennen, setzt man sich hinein, tippt eine bestimmte Zeit ein und dann wird man versetzt hinein in diese Zeit. Man wird also gegenwärtig in einer anderen Zeit. In der Zeit der Ritter, in der Zeit des Mittelalters, in der Zeit der Römer oder der Griechen und so weiter. Liturgie ist ein bisschen etwas Ähnliches, aber natürlich viel tiefer und real. Denn Jesus wollte in gewisser Weise dieses Kreuzesopfer, diese seine große Liebe, hinausholen in die Ewigkeit, um sie dann, genau andersrum wie eine Zeitmaschine, in unsere Zeit hineinzubringen. Er hat also einerseits, weil er Gott ist, und ewig und unendlich, das, was er als Mensch getan hat, verewigt. Er hat die Sündenvergebung verewigt, er hat die Erlösung der Menschen verewigt, er hat sein Sterben aus Liebe verewigt und hat es sozusagen hinausgeholt, bildlich gesprochen, in seine Ewigkeit hinein. Und in der Liturgie geschieht Folgendes, dass er seine Taten, die er einmal auf dieser Welt vollbracht hat, in der Zeit, wenn sie gefeiert wird, wieder vergegenwärtigt. Das ist katholische Liturgie. Er hat also, um bei uns zu bleiben, Liturgie eingesetzt, Sakramente geschenkt. Er hat die Feiern in der Kirche gestiftet und diese uns anvertraut.
Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Gast ist heute Pater Klaus Einsler aus Düsseldorf. Er spricht mit uns über die Frage, können wir Christus nach seiner Auferstehung überhaupt noch auf Erden begegnen?
Wir wollen nun kurz den Begriff Liturgie klären. Liturgie besteht aus zwei griechischen Worten, die zusammengesetzt Liturgia lauten. Das kommt von dem Wort Laos oder Leitos, Volk oder öffentlich, und Ergon, das Werk, der Dienst. Das bedeutet also, Liturgie ist ein öffentlicher Dienst. Liturgie ist nun natürlich nicht etwas Christliches, sondern es gab auch die Liturgie der Juden und anderer Religionen. Und so können wir ganz allgemein sagen, dass Liturgie die Ordnung und Gesamtheit der religiösen Zeremonien und Riten eines Glaubens bedeutet. Die Feier der Liturgie ist in allen Völkern, in allen Religionen zuerst einmal Verehrung Gottes. Wir wissen, dass der Mensch, sobald er Mensch ist, auch immer religiös war, immer diese Verehrung Gottes gesucht hat. Wir denken an die Götterverehrung dieser alten Jagdszenen in den verschiedenen Höhlenmalereien. Wir denken an die Grabmale und so weiter, die wir sehen. Der Mensch ist ein religiöses Wesen und möchte dieses unsagbare große Wesen, das wir Gott nennen, verehren. Und im Lauf der Zeit haben verschiedene Kulturen diese Verehrung in bestimmte Worte und Riten gefasst. Das bedeutet, Liturgie ist zuerst einmal das Zusammenkommen der Menschen, die mit Gott gemeinsam und öffentlich, Leitos, in Beziehung treten. So können wir sagen, Liturgie umfasst nach einer Definition das gesamte gottesdienstliche Geschehen. Gebet, Lesung und Verkündigung, Gesang, Gestik, Bewegungen, Gewänder, liturgische Geräte, Symbole und Symbolhandlungen, die Spendung von Sakramenten und Sakramentalien und die Andachten. All das bezeichnen wir als Liturgie. Und der Kern dieser liturgischen Feiern ist im katholischen Glauben die Eucharistie, über die wir später auch noch in einer anderen Sendung sprechen werden. Liturgie also als Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die sich durch ritenhafte Feiern ihm zuwenden. Nun müssen wir sagen, dass wir auf dieser Welt eigentlich nur Teilhaber einer viel größeren Liturgie sind. Nämlich einer Liturgie eines Dienstes, der im Himmel selber vollzogen wird. Im Himmel selber tritt Gott mit den Seelen der Menschen, mit den Engeln und mit seinen Geschöpfen in Beziehung, die dort bei ihm sind und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Er ist es, der diesen Wesen die Existenz, das Dasein und die Liebe schenkt. Und diese Wesen erwidern die Liebe zu ihm. Und der allererste und der wichtigste in dieser Verbindung und Beziehung ist Christus selber. Wir haben zu Beginn gesagt, Christus ist Gott, der Mensch wird. Und so haben wir in Christus die ganze geschaffene, sichtbare und unsichtbare Welt verbunden mit dem ewigen Gott. Denn in Christus sind Gott und Geschöpflichkeit zusammengekommen. Wir haben den Gottmenschen, der Mensch, die Krone der Schöpfung und Gott, die sich vereinen in Christus. Er ist der Erste, der seinem Vater im Himmel die große Ehre erweist und ihm seine Liebe schenkt. Das ist eigentlich himmlische Liturgie, der Austausch von Liebe und Beziehung im Himmel zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Das ist vielleicht ein Gedanke, der uns sehr fremd ist, weil das eine Welt ist, die wir wenig kennen, vielleicht gar nicht, vielleicht so gut wie nie daran denken. Viele Menschen sind zwar engelgläubig heute, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was in dieser Wirklichkeit, die wir nicht sehen können, geschieht. Und es ist eine Wirklichkeit, die viel wirklicher und bleibender ist als unsere Wirklichkeit hier auf dieser Welt. Wenn wir uns versuchen, das vorzustellen, können wir auch unsere Liturgie besser verstehen. Also die Urliturgie, der Kern der Liturgie ist die Verehrung Gottes durch seine Geschöpfe in der Ewigkeit mit dem Haupt Jesus Christus. Und Verehrung vor allem als ein Austausch der Liebe und der gegenseitigen Hingabe. Denn Gott ist die Liebe und er hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Und das Größte und Schönste, was zwischen Gott und Mensch geschehen kann, ist diese gegenseitige Liebe. So können wir uns vorstellen, dass im Himmel eine große Dynamik, eine große Kraft und eine riesige Freude herrschen muss. Denn Liebe bedeutet immer das, dass wir innerlich erfüllt sind, frei werden, glücklich sind. Und der Himmel ist sozusagen voll von dieser Freude, von dieser Herrlichkeit, von dieser gegenseitigen Hingabe im Dienst an den anderen. Und wir Menschen nun nehmen an dieser göttlichen Liturgie, dieser himmlischen Liturgie teil. Papst Benedikt hat das bei seinem Besuch in Österreich im Jahr 2007 in folgende Worte gefasst. Wo immer man bei liturgischen Besinnungen nur darüber nachdenkt, wie man Liturgie attraktiv, interessant, schön machen kann, ist Liturgie schon verfallen. Denn, so sagt er weiter, entweder sie ist das Werk Gottes mit Gott als dem eigentlichen Ziel oder sie ist es nicht. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Unsere Liturgie auf dieser Welt ist nicht eine Erfindung der Menschen. Die Liturgie auf dieser Welt ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott seiner Kirche durch Christus und seine Nachfolger gegeben hat. Und dieses Geschenk gilt es vor allem zuerst einmal anzunehmen, dankbar anzunehmen und nicht machen zu müssen. Denn wir nehmen in der Liturgie auf dieser Welt teil. Ja, woran? Woran nehmen wir teil? Genau an dieser überfließenden Liebe Gottes, die er uns gezeigt hat, durch seinen Tod am Kreuz in der Person Jesus Christus. In der Liturgie möchte Gott uns dieselbe Liebe schenken. Deshalb ist Liturgie nicht etwas, was wir machen oder erfinden oder verändern sollen, sondern Liturgie soll etwas sein, was wir uns von Gott durch die Kirche schenken lassen und wofür wir dankbar sind und uns daran freuen können. Deshalb versuchen wir auch, diese Riten so treu wie möglich zu halten und sie in ihrer ganzen Schönheit und Größe zu pflegen. Noch einmal möchte ich Papst Benedikt sprechen lassen, der Folgendes sagt: Die Schönheit der Riten wird sicherlich niemals erlesen, gepflegt und durchdacht genug sein können, weil nichts so schön sein kann für Gott, der die unendliche Schönheit ist. Sehen wir, nichts kann zu schön sein für Gott. Warum? Weil Liturgie vor allem auf Gott ausgerichtet ist. Wir sprechen ja auch vom Gottesdienst. Ich zitiere den Papst weiter, er sagt, unsere irdischen Liturgiefeiern können immer nur ein blasser Abglanz jener Liturgie sein, die im himmlischen Jerusalem dem Ziel unserer irdischen Pilgerreise gefeiert wird. Soweit seine Worte an den Klerus und die Ordensleute in Paris im Jahr 2008. Liturgie ist also Teilhabe an der göttlichen Liturgie. Und diese ist immer ein Werk der Dreifaltigkeit. Es ist der Vater in der Liebe des Heiligen Geistes und Christus, der unsere menschliche Stellung einnimmt, der für uns Menschen und mit uns Menschen vor Gott steht. Es ist also immer Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in der Liturgie feiern. Wenn wir die Sakramente nach und nach durchgehen würden, würden wir in jedem Sakrament erkennen, wo Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in diesem Sakrament wirkt und handelt. Aber das überschreitet leider unser Thema von heute. Wenn wir nun also zurückgehen zu dem, was wir zu Beginn gesagt haben, Gott, der Mensch geworden ist, der uns erlöst hat und seine Liebe gebracht hat, Christus, der gleichzeitig aber auch, sowohl als auch, gekommen ist, aber auch für den Vater die höchste Liebe im Namen von uns Menschen bewiesen hat, dann sehen wir in der Liturgie genau diesen Abglanz. Er wollte das verewigen, hat uns die Liturgie geschenkt und bleibt in der Liturgie mit dieser selben Dynamik bei uns. In jedem liturgischen Handeln, wie wir gesagt haben, in den Sakramenten, in den Sakramentalien, im Stundengebet, in allen liturgischen Handlungen der Kirche, geschieht dasselbe. Jesus kommt zu uns aus seiner himmlischen Glorie. Er vereinigt sich mit uns, bringt uns die Liebe Gottes, nimmt gleichzeitig unsere Liebe, die wir ihm geben, und trägt sie zurück zum Vater. Und so bindet uns jedes liturgische Handeln immer in die heilige Dreifaltigkeit hinein. Das klingt vielleicht theoretisch, ist aber in Wirklichkeit ganz praktisch. Das Problem ist vielleicht, dass wir mit unserem Herzen oft nicht dabei sind oder es vielleicht nicht wissen oder nicht wussten. Aber genau deshalb sind wir ja heute da, damit wir das verstehen, uns daran freuen und dann auch in der Praxis umsetzen können.
In der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria gehen wir heute der Frage nach, können wir Christus nach seiner Auferstehung überhaupt noch auf Erden begegnen? Von Pater Klaus Einzle, Priester und Legionär Christi aus Düsseldorf, haben wir gehört, dass Gott uns in der Liturgie und in den Sakramenten entgegenkommt. Die irdische Liturgie der Kirche nimmt dabei an der himmlischen Liturgie teil. Es geht nicht um Attraktivität der Liturgie im weltlichen Sinne, sondern um Gott selbst, der uns, seinen Geschöpfen, die Liturgie geschenkt hat. Hören Sie nun den dritten Teil des Vortrags.
Um das bereits Gesagte einmal zusammenzufassen, können wir im Katechismus die Nummer 1090 lesen, wobei ich empfehle, dass Sie alle diese Nummern des Katechismus langsam lesen und sich wirklich zu Gemüte führen, denn das ist eine 2000 Jahre alte Weisheit, die hier ganz kondensiert vor uns gestellt wird, um uns zu bereichern. Ich möchte diese Nummer gerne zitieren, 1090 aus dem katholischen Katechismus. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem, zu der wir pilgernd unterwegs sind, gefeiert wird, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen eine Teilhabe und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er, unser Leben, selbst erscheinen wird und wir mit ihm erscheinen werden in Herrlichkeit. Nun müssen wir uns aber doch noch fragen, wer feiert denn die Liturgie? Einerseits haben wir schon gesagt, der eigentliche große Liturge, wenn wir ihn denn so nennen dürfen, der dieses öffentliche religiöse Werk vollzieht, ist Christus selber in der Ewigkeit bei Gott. Er ist der eigentliche Liturge. Und um auf dieser Welt gegenwärtig zu werden und sein Erlösungswerk gegenwärtig zu halten in der Zeit, hat er uns die Liturgie geschenkt, die auch von einem irdischen Liturgen vollzogen wird. Und da müssen wir ein Wort über die geweihten Priester und Bischöfe verlieren. Denn heutzutage gibt es ja immer wieder die Diskussion, wie wichtig denn die Priester sind, ob wir auch eine Kirche führen können, wo Priester Mangelware sind, ob wir selber die Liturgie feiern können. Und da muss man ganz klar sagen, nach den Vorgaben der katholischen Liturgie, wie Christus sie gedacht und eingesetzt hat, ist das nicht möglich. Denn diese liturgischen Feiern, auf die wir später noch im Einzelnen zu sprechen kommen werden, brauchen jemanden, der sie vollzieht. Und das war im Alten Testament schon so und in vielen anderen Religionen. Es gab diesen Liturgen, der Vorsteher der Liturgie ist. Im Katholischen ist das nicht ein eingesetzter oder gewählter Mensch, sondern es ist ein geweihter Mensch. Und das ist sehr wichtig, denn es bedeutet, dass der eigentliche Liturge und wirklich letztlich der einzige Hohepriester Jesus Christus durch die Weihe diese Vollmacht an Einzelne weitergibt. So wie er sie an seine ersten Apostel weitergegeben hat, so haben diese Apostel immer durch Handauflegung und das Gebet das auch wieder weitergegeben an die nachfolgenden Generationen. Und nur diese geweihten, auf Christus zurückgehenden Liturgen sind diejenigen, die berechtigt sind, die Sakramente zu spenden. Daher ist es wichtig und für uns im katholischen Glauben so wichtig, auf diese Sukzession, auf diese lückenlose Bindung bis hin zu Jesus Christus zu schauen. Ist einmal die Sukzession, diese durch Handauflegung errungene Weihe eines Bischofs, eines Priesters unterbrochen, so ist auch die Vollmacht von Christus her nicht mehr gegeben. Es ist wie ein Abschneiden von der Quelle. Deshalb ist nur der gültig geweihte Priester befähigt, einige Sakramente zu spenden und niemand anderer. Nicht, weil ihm als Mensch oder als Privatperson eine besondere Fähigkeit zukommt. Und wir sehen das ja auch manchmal, dass Laien durchaus Befähigter in manchen Dingen sind. Um das geht es gar nicht. Sondern er tritt in der Liturgie völlig hinter seiner Person zurück. Deshalb unter anderem legt er auch liturgische Gewänder an, die eigentlich seine eigene Person sozusagen verdecken sollen. Denn er ist ja nicht als Privatperson da, sondern er vertritt sozusagen Christus. Man sagt auf Latein Sacerdos alter Christus. Der Priester ist ein zweiter Christus. Und in der Liturgie handelt der Priester, und das ist eine wichtige Formulierung, die die Kirche immer bewahrt hat, in persona Christi capitis. Er handelt in der Person Christi des Hauptes. Also, wir können es vielleicht ganz direkt sagen, der Priester wird in der Liturgie Christus. Oder Christus wirkt im Priester in der Liturgie. Deshalb ist nach dieser Ordnung Gottes die Liturgie zum Großteil ohne Priester einfach nicht möglich. Der Pfarrer von Ars, ein großer Liturge, ein großer Liebender unseres Gottes, sagte einmal, nehmt einer Pfarrei 20 Jahre den Priester und sie werden die Tiere anbeten. Der Liturge, der Priester, ist nicht nur die Möglichkeit für die Liturgie, die Sakramente, sondern er ist auch in gewisser Weise der Garant für die richtige Feier der Liturgie. Denn wir wissen das sehr wohl und viele von uns haben das erlebt. in den letzten Jahrzehnten, dass auch Tendenzen da sind und Wünsche, die Liturgie zu verändern. Theologisch zum Teil berechtfertigte Wünsche oder pastoral berechtfertigte Wünsche, aber theologisch auch schwierige Entscheidungen, die nicht richtig sind, wo man vielleicht das Wesen der Liturgie verliert. Und der Priester steht auch als Garant und als Beschützer der Liturgie dieser ganzen Handlung vor. Wir brauchen also diesen Liturgen auf der Welt, der den großen Liturgen Christus vertritt. Ich möchte es noch einmal sagen, das ist nicht eine Unterscheidung von einer Person, die fähiger ist in ihren menschlichen Belangen, sondern es ist einfach eine andere Aufgabe. Wir dürfen auch nicht in das Extrem verfallen, einen Klerikalismus zu predigen, so als ob der Priester die ganze Kirche wäre. Die ganze Kirche ist die dreifache Kirche, die des Himmels, die der Reinigung und die auf dieser Welt. Und sie besteht aus Priestern, Gottgeweihten und Laien. Das ist die Kirche und jeder hat seine eigene Funktion. Der Priester hat seine eigene priesterliche Funktion. Aber mit Augustinus können wir sagen, für euch ist er Priester, aber mit euch ist er ein Gläubiger. So, und nun möchte ich das Ganze noch einmal zusammenfassen und vielleicht weniger theologisch werden und das Ganze ein wenig in unseren Alltag hineinbringen. Es soll nicht theoretisches Wissen über Liturgie sein, sondern Liturgie soll für uns eine existenzielle Wirklichkeit werden. Wenn Menschen sagen, sich beschweren oder klagen, dass Gott so fern von ihnen ist, dann frage ich immer nach, wo sie diesen Gott denn suchen. Und die wenigsten von diesen Menschen suchen ihn in der Liturgie. Das bedeutet andersrum gesagt, dort, wo wir Christus wirklich sehr lebendig begegnen können, dort, wo Christus heute immer noch feiert, dort, wo Christus heute da ist und erfahrbar ist, das ist in der Liturgie. Dort müssen wir ihn suchen. Ganz konkret bedeutet das für uns vor allem die Eucharistiefeier, die regelmäßige und lebendige Teilnahme an der Eucharistiefeier. Es bedeutet für uns die heilige Beichte, dort, wo er vielleicht sogar emotional noch spürbarer wird für den Menschen durch diese Befreiung von der Sünde. Gott ist uns, ist jedem von uns ganz persönlich nahe, heute, hier und im Jetzt. Das ist sein großes Geschenk der Liturgie. Er wollte nicht damals vor 2000 Jahren einem kleinen Kreis ausgewählter Menschen an einem bestimmten Ort dieser Welt begegnen und uns andere dann im guten Glauben zurücklassen, sondern er möchte heute bei jedem von uns, mit jedem von uns und für jeden von uns diese große Liebe Gottes hineintragen in unser Leben. Liturgie muss für uns Christen, für uns Katholiken allzumal vor allem Freude werden. Menschen zu beobachten am Sonntag, die in die Messe gehen mit einem strahlenden Gesicht, das ist, was wir eigentlich erleben sollten. Das ist, was wir der Welt vorleben sollten, sodass sie neidisch auf uns werden, weil sie fragen, was habt ihr da, was wir nicht haben? Die Liturgie soll unsere große Freude sein. Die Liturgie soll die Quelle und der Höhepunkt unseres kirchlichen Lebens sein. Die Liturgie ist nicht ein Muss. Liturgie ist vor allem ein Geschenk, eine Gabe und ein Reichtum. Papst Benedikt fragt in einem Buch, was hat uns Jesus denn Neues gebracht? Und er sagt es, wie er so eine besondere Fähigkeit hat, Dinge auf den Punkt zu bringen. Er hat uns Gott gebracht. Und ich sage dazu, er hat uns Gott gebracht, in der Liturgie. Danke.
Sie hörten die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria heute zum Thema: Können wir Christus nach seiner Auferstehung überhaupt noch auf Erden begegnen? Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie die Lehraussagen der katholischen Kirche über den auferstandenen und verherrlichten Christus und sein Handeln in der Gegenwart nochmals zu Hause lesen möchten, dann schauen Sie nach auf den Seiten 309 bis 311 im Großen Katechismus von 2003. Die wesentlichen Aussagen der Nummern 1084 bis 1090 auf diesen Seiten hat uns heute Pater Klaus Einsle, Priester und Legionär Christi aus Düsseldorf, erklärt. Zum Abschluss dieser Sendung bitten wir Pater Klaus Einsle um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, eures Schutzengels und eures heiligen Namenspatrons, segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank an Sie, Pater Klaus.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ihnen allen einen gesegneten Tag wünscht Monika Bargett.